Heute wollen wir uns über unsere Stärken sprechen. Was ist unsere Stärke? Ist Gott wirklich deine Stärke? Das ist mein Thema, meine Botschaft. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Versammlungen oder Veranstaltungen im Haus. Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag sind wir hier. Das Thema wird am Morgen also sein, was erwartest du noch von deinem Leben? Was erwartest du überhaupt vom Leben? Was ist das Leben überhaupt? Wenn man das Leben so definiert, was ist es? Dann am Sonntag ist Muttertag und ich möchte aber auch was anderes predigen. Also ich werde zwar zur Mutter was sagen, über die Mutter was sagen, aber sorge, dass du langes Leben hast. Wie sorgt man sich? Was kann man tun, damit ich langes Leben habe und damit ich lange lebe? Dann eine ganz kleine Veränderung. Der Taufgottesdienst, den werde ich verschieben oder ich verschiebe es am 26. Mai um 19 Uhr, ich werde über die Taufe predigen. Was ist die biblische Bedeutung von der Taufe? Da sind bei einigen die Termine nicht, klappt es nicht, jemand ist verreist, nicht da und zwei, die müssen noch ein bisschen gelehrt werden. Was ist die Taufe? Und die anderen sind also 5 Täuflinge gewesen bis jetzt, oder sind auch, die bleiben auch, nur das verschiebt sich zu einem anderen Zeitpunkt und zu einem anderen Termin. Muss gerade vor Pfingsten, das ist ein bisschen viel, das ist mir also aufgefallen, da kommt so vieles zusammen. Ist Gott wirklich deine Stärke? Also, das ist diese Frage. Schließ dich einem Starken an und du wirst stark sein. Verbünde dich mit einem Starken. Und deshalb lass uns herausfinden, ist Gott wirklich der Starke für mich, der Mächtige? Arbeite nicht mit Schwächlingen zusammen. Das ist meine das Gegenteil. Also nicht mit Leuten, die Schwächlinge sind. Also mit denen solltest du nicht zusammenarbeiten, sondern mit Leuten, die stark sind, die was können, die was haben, die was erreicht haben, erfolgreiche. Dann wirst du auch erfolgreich. Und meine Frage heute ist, wie erfolgreich ist der Gott, dein Gott, unser Heiland? Die Menschen wollen Gott in uns sehen. Wie sieht Gott aus? Welche Farbe hat? Welches Gesicht hat Gott? Gott hat dein Gesicht. Gott hat deine Gedanken. Gott hat deine Persönlichkeit, deinen Charakter. Also du repräsentierst Gott in dieser Welt. Und deshalb, was für einen Gott vertrittst du? Einen schwachen Gott, kleinen Gott, großen Gott, mächtigen Gott? Wie groß ist mein Gott? Also wie groß ist er? 1,50 oder 1,75? Oder manche sind auch so 1,90 Meter groß sogar. So, wie groß ist dein Gott? Menschen wollen in uns Gott sehen. Transparent sollen wir werden. Und wen offenbaren wir? Sind wir wirklich Kinder Gottes? Denn der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Wenn wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann müssen wir auch wie Kinder Gottes aussehen. Uns wie Kinder Gottes benehmen. Wie Kinder Gottes reden. Wie Kinder Gottes denken. Wie ist unser Gott? Wir können viel erzählen. Teufel weiß auch sehr viel, glaubt auch alles Mögliche zusammen. Wenn du das hörst, was der Teufel alles glaubt, Esoterik, Spiritismus, Aberglaube, was der alles zusammen glaubt und die Leute glauben das. Und der Teufel weiß, es gibt einen Gott, aber das reicht für ihn nicht aus, um Gott zu repräsentieren. Er ist immer das Gegenteil von Gott. Der Teufel treibt sich auch in der Gemeinde rum. Ich weiß nicht, ob du den Teufel schon gesehen hast in der Gemeinde, wie er sich rumschleicht. Beim Hiob heißt es, er war unter den Kindern Gottes, den Söhnen Gottes, hat er sich rumgetrieben. Und dann sagt der Herr, fragt den Teufel so nebenbei, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, der ist gottesfürchtig. Und keiner ist so weit und breit im Land gesegnet wie er. Also den, du segnest, weil er dich fürchtet und dich liebt. Aber wenn du ihm alles wegnimmst, wird er dir auch noch dienen? Und du siehst, wie stark der Hiob an Gott gehangen ist und wie stark er Gott geliebt hat und wie Gott mochte. Und da ist die Frage, wie ist es mit uns? Kann auch Gott, und sagt auch der Teufel, oder kann auch Gott sagen, hast du meinen Knecht, meinen Magd gesehen? Der Teufel ist auch mit religiöser Literatur beschäftigt. Liest die Bibel, das Gesangsbuch, den Katechismus. Er liest all diese frommen Bücher, guckt so Fernsehprogramme an. Der Teufel ist überall dabei, wo Religion ist. Das ist also ein ganz religiöser Typ. Also, aber der ist noch lange kein Kind Gottes. Und der liebt Gott nicht. Und der dient auch Gott nicht. Am Teufel wirst man den Teufel erkennen. Dass er immer gegen Gott schießt, dass er genau das Gegenteil macht, was Gott von ihm verlangt. Die Spezialität vom Teufel ist, er muss Gott dienen. Er kann nicht sein, dass der Teufel ist auch ein Diener Gottes. Aber wenn er schon Gott dient, dann macht er Dienst nach Vorschrift. dann macht er, legt noch eins drauf. Er sagt, wenn ich dir schon dienen muss, dann noch eins drauf. Und deshalb, du wunderst dich, wenn du Probleme hast und eigentlich bestraft wirst, dann wirst du noch obendrauf noch mehr bestraft, weil das ist der Zusatz, was der Teufel auch noch so, da hat er die Toleranz, da kann er so nach Maß, nach Augenmaß, nach seiner Feststellung, was er, wie weit er gehen kann, probiert er das immer wieder. Also den Teufel erkennst du am Teufel und Gott erkennst du an Gott. Am Guten, am Wahren. Die Christen wurden in Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie so wie Christus aussahen. Und sie wie Christus redeten. Und den gleichen Weg gingen, wie Jesus gegangen ist. Und genauso handelten, wie Jesus gehandelt hat. Also was ist ein Christ? Ein Christ lebt wie Jesus. Nicht wie ein Religiöser, wie ein Pharisäer oder wie ein Jude. Jesus war was total anderes. Die Christen in Antiochien benahmen sich wie die Christen, wie Messiasse, wie Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte. Also die Christen waren die Gesalbten, die taten immer nur aus der Salbung heraus. Als von Gott Gesandte, von Gott Beauftragte, von Gott Begnadigte. Wahre Christen, und das ist jetzt, wo die Stärke sich ausdrückt und sich outet. Wahre Christen haben Liebe. Also ein paar Kennzeichen von Christen. Sie schleimen nicht, sind ehrlich, sind nicht heuchlerisch, stehen nicht hinterrücks. Sie sagen immer die Wahrheit, auch wenn es manchmal durch die Blumen ist, aber sie sagen die Wahrheit. Sie haben die Gottesliebe, sie lieben so wie Gott liebt, liebt die, die Gott lieben und hasst die, die Gott auch hassen. Sie sagen ja, ganz klar, und sie sagen auch nein, ganz klar. Also das sind Kinder Gottes, daran erkennt man, dass sie korrekt sind, geradlinig. Sie können teilen, sie wollen nicht alles für sich, sie denken, wenn ich genug habe, wenn ich satt bin, dann kann ich es weitergeben. Sie tragen niemandem was nach, das sind die Kennzeichen Kinder Gottes. Die tragen nicht nach, die vergessen das, die vergeben. Das sind also die typischen Kennzeichen der Kinder Gottes. Jesus war kein Frömmler. Jesus war ein demütiger Mensch, ein sanftmütiger Mensch. Er liebte die Menschen, wenn jemand was von ihm bat, er kam und diente, aber nicht wie die Leute wollten, sondern wie der Vater im Himmel ihn zeigte und befahl. Er liebte Gott über alles in der Welt. Also die Kraft, die Jesus hatte, die Kraft sollen wir auch haben. Die Fähigkeiten, die Jesus hatte, sollten auch wir haben. Die Art und Weise, die Jesus hatte, die Persönlichkeit, den Charakter. Und unser Charakter muss von Jesus abfärben. Wir sollen Jesus imitieren und nachmachen. Er war anders wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Er war ausschließlich für Gott da. Er sagte, ich tue nur das, was Gott mir sagt. Das ist schon eine ganz schwerwiegende Sache. Ich tue nur das, was Gott mir sagt. Der Wille Gottes war ihm das Wichtigste. Auch so in den letzten Zügen seines Lebens. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Du musst dein Leben erst verstehen vom Blickwinkel Jesu. Aus der Perspektive Jesu, wie er war. Und das Leben ist nicht nur Essen und Trinken, ist nicht nur Gottesdienst, ist nicht nur, dass man von Jesus redet, sondern Jesus ausleben. Das ist Gottesdienst. Jesus ausleben, das, was der Heilige Geist in einem zeigt. In dieser Welt ist alles auf Beziehung ausgelegt und aufgebaut, auf Beziehung. Beziehungen zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigen, dass man das richtig in Zusammenhang bringt. Ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Und ohne Vergangenheit gibt es keine Gegenwart. Und ohne Gegenwart gibt es auch keine Zukunft. Also es gehört alles dazu zusammen. Also diese Beziehung, wir sind nicht im luftleeren Raum irgendwo aufgehängt. Selbst die Erde, auch wenn es in der Bibel steht, Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Die Erde geht nach ganz speziellen, universellen Gesetzen. Die kreist um die Sonne und der Mond kreist um die Erde. So alles harmonisiert und alles geht ineinander. Wie stark ist dein Gott? Hat Gott dich auf die richtige Bahn schon gelenkt, richtig in der richtigen Position gebracht, so dass du in deinem Leben richtig harmonisierst mit dem gesamten Kosmos, mit der gesamten Schöpfung, mit der gesamten Welt? Wichtig für Gott ist und wie Gottes Kraft wirkt und Gottes Stärke sich offenbart, ist die Beziehung zwischen Himmel und Erde. Alles vergeht, aber Himmel und Erde und Gottes Worte bleiben. Zwischen Gott und Menschen diese Beziehung, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Tier, sogar auch da diese Beziehung. Ein Kind Gottes hat auch ein Auge für die Schöpfung. Sogar die Schöpfung. Ich habe jetzt heute oder gestern eine wissenschaftliche Ausarbeitung nur überflogen, dass sogar die Pflanzen sich unterhalten können. Die Pflanzen können sich miteinander unterhalten, obwohl sie nicht sprechen. Aber sie senden Signale aus und man hat festgestellt, untersucht mit und so viel Lautstärke und so weiter. Und diese Stimmensimulation hat man ausgestellt, die Pflanzen hören. Sogar, und deshalb die Natur, die Schöpfung seufzt nach der Erlösung der Kinder Gottes. Also das hängt alles zusammen. Die gesamte Schöpfung hängt mit der Erlösung der Kinder Gottes zusammen. Und dann Beziehung zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Beziehung zwischen Seele, Geist und Leib. Und das sind Kräfte, die freigesetzt werden dürfen und können. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, aber mir ist schon so oft aufgefallen, wenn du Pizza isst, die mit Liebe gemacht wurde, gemengt wurde, zubereitet wurde, die schmeckt anders, als wenn sie in Hast von Menschen mit Stress zubereitet wurden oder in Hektik oder wie auch immer, also nicht sauber oder nur so maschinell. Du schmeckst, da denkst du, du hast einen Stein im Bauch. Wenn es mit Liebe zubereitet wird, sogar das Essen, also gerade bei Pizza, Stress und die ganzen Beziehungen, sogar das Wasser. Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Wasser, das mit Liebe von Menschen mit Liebe in der Hand genommen wird, dass sie ganz andere Kristalle bilden als von Menschen mit Stress und unruhig, nervös und so weiter. Und du wunderst gerade mit Pizza und so weiter, wo mit Liebe geknetet, mit persönlicher Hingabe und so weiter, wo jetzt nur aus wirtschaftlichen Gründen das alles gemacht wurde, das schmeckt gar nicht richtig. Das ist nur so maschinell. Und man wundert sich, selbst wenn du das Rezept, die gleichen Rezepte verwendet werden, es schmeckt anders. Obwohl der Teig das gleiche ist, aber die Zubereitung. Deshalb steht in der Bibel in Sprüche 15, 17, besser Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse. Mit Liebe. Geschwister, und es ist nicht gleich, was wir essen. Das ist auch wichtig, von wem das Essen zubereitet wurde. Ob das mit Fluch und mit Unsegen und mit Ärger und mit Stress zubereitet wurde, mit Unwillen, das spürst du. Da wirst du auch krank unter Umständen sogar noch von diesem Essen, wenn die dir das servieren. Besser also ein Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse, oder richtig übersetzt, andere Übersetzung. Besser ein Gericht, Gemüse, wo Liebe herrscht, als gemästeter Ochse mit Hass und Hass. Also und Hass und sagen, das frisst dein Zeug. Friss und krepier. Warum? Auch sogar unsere Sprichwörter sagen, Liebe geht durch den Magen. Und so, also Menschen, die Liebe haben, also was strahlt dein Leben aus? Strahlt dein Leben Liebe aus? Sogar in jeder kleinen Hantierung sollte Liebe drin sein. Da werden, gerade durch die Hantierung, werden Gedanken übertragen, werden Gefühle übertragen. Das wird alles weitergegeben. Du glaubst es gar nicht. Deshalb spricht die Bibel von der Frucht des Heiligen Geistes. Was sich da auswirkt und so weiter. Darüber solltest du ernstlich nachdenken, wenn du Essen servierst. Du kannst die Leute verderben, wenn du ohne Liebe kochst und zubereitest, oder du kannst sie gesund machen sogar. Sogar mit billigem Essen, mit billigem Kraut und mit billigem Gemüse. Nur noch Kartoffelsuppe. Aber du kannst mit Liebe, wenn es mit Liebe zubereitet wurde. Warum hat Gott den Israeliten geboten, diese Speise zu essen, so sollen sie kochen und so sollen sie kochen. Gott hat nicht umsonst da aus Langeweile, dass sich was einfallen lassen und dann die Leute kommandiert. Weißt du, es ist was anderes, wo du die Tiere, was du für Fleisch isst, aus der Massentierhaltung oder so weiter, wo die Tiere gefoltert und mit zweifelhaften Medikamenten oder Hormonen behandelt worden sind und dann ohne Betäubung geköpft wurden. Weißt du, du merkst ganz genau, was du isst. Deshalb, wir reden von der Kraft Gottes, aber die Kraft Gottes wirkt sich sogar in Kleinigkeiten aus. In ganz praktischen Dingen des Alltags, im Kochen und Essen. Und Essen servieren sogar. Und du wunderst dich nachher über Gesundheitsbeschwerden. Mein Vorschlag ist, friss nicht alles. Nimm nicht alles in dir. Gott hat gesagt, also du sollst das essen, du sollst nicht irgendwie unreine Gefäße nehmen, wo du kochst, mit welchen Gefäßen du kochst. Natürlich, das sind auch biblische oder heilsgeschichtliche Hintergründe mit dabei, mit verwandt. Essen ist nicht gleich Essen und Trinken ist nicht gleich Trinken. Und deshalb, wir sollen, ob wir essen oder trinken, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Das ist nicht nur, dass ich nur Dankeschön sage, lieber Heiland, für das, sondern wir sollen Gott dabei ehren. Da steckt was drin und da steckt eine große Wahrheit. Die Leute, die vor allem Christen, die so Massennahrung und Massenkonsum und so weiter, und die denken, das ist alles. Sogar im Neuen Testament wird so stark und so viel diskutiert, besonders beim Paulus, über Essen von Götzenfleisch. Weil das Fleisch den Götzen geweiht ist. Also wenn du das nicht weißt und isst, dann ist es okay, lass dich schmecken, guten Appetit. Aber wenn du genau weißt, wem das Fleisch geweiht worden ist, da geht etwas über, wenn du dieses Fleisch isst. Also ich will dich nicht abergläubisch machen, aber ich will nur sagen, du sollst wissen, von wem es zubereitet ist, wie es zubereitet ist und was dahinter steckt. Ob es nur aus Profitgier das Essen serviert wurde und damit man recht viel verdient und dann ist es egal, was da drin kommt, also Hauptsache die Leute verschlingen und es schmeckt ihnen. Hör auf Gott, was er sagt, auch in Sachen Essen. Ist Gott wirklich deine Stärke, deine Entscheidungshilfe, dass du sortierst? Christen sind sehr, echte, wahre Christen sind sehr wählerisch, sind sehr kritisch. Also nicht nur, dass sie alles kritisieren, nein, sondern für sich, nee, danke, das ist nichts für mich, aber das möchte ich haben. Sind sie sehr wählerisch. Alles, was nicht aus Liebe ist, ist nicht gut. Alles, wo nicht die Liebe die treibende Kraft ist, kann es vergessen. Ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Da steckt der Teufel im Detail. Wenn es nicht mit Liebe, sondern mit Hass. Also, lieber Kraut mit Liebe, als ein gemesseter Ochse mit Hass. Es ist nicht einfach, ein Leben der Liebe zu leben. Es ist nicht einfach. Weißt du, wenn du anfängst, ein Leben der Liebe zu leben, du wirst ausgenutzt nach Strich und Faden. Auf Deutsch, man wird verarscht, ausgelacht, verspottet, für dumm gehalten. Weißt du, in dieser Welt wirst du nicht ernst genommen. Aber Liebe ist genau das, was die Welt braucht. Liebe und dann das mit Liebe zubereiten. Lieber weniger, aber mit Liebe als viel, ohne Liebe. Wahre Christen lieben weiter, auch wenn sie ausgenutzt werden oder ausgelacht. Also dieser Spruch da im Sprüche, besser ein Gericht, Gemüse, wo Liebe herrscht, eine Suppe, wo Liebe herrscht, eine Brühe, wo Liebe herrscht, ein Kuchen, wo Liebe herrscht. Ich habe schon Kaffeestunden erlebt, weißt du, dann eifert man, dann bringt eine Frau besser einen Kuchen, also in Süddeutschland war das so, meine Torte ist besser, mein Kuchen ist besser und so weiter. Weißt du, das Neid und Eifersucht. Und glaubst du, dann vergeht einem das Appetit, das Essen, dann schmeckt einem nicht das Essen. Also probier auch meinen Kuchen, ich habe das gebacken. Weißt du, wenn du mit Liebe gebacken hast, dann zieht es wie Honig die Bienen an. Dann greifen die Leute alles. Aber wenn es nicht mit Liebe nur schön gemacht worden ist, nur fürs Auge und zu glänzen und was darzustellen, selbst Leute, die gar keinen Heiligen Geist haben, merken, du, die Suppe, die können selber fressen. Okay, nur nebenbei. Weißt du, wir sind in dieser Welt und selbst unter den Frommen herrscht so viel Lieblosigkeit. Man tut es nur so. Ja, weißt du, ich muss alles machen. Nein, wenn wir etwas tun müssen, ist Gott deine Stärke. Und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gemütskräften. Ist wirklich Gott die treibende Kraft. Wenn du ohne Liebe etwas tust, tust lieber gar nicht. Ist es besser, du ersparst einem noch Leid unter Umständen. Tust ja gar nicht. Also, weißt du, dann wundern sich, wenn die Leute sich dann nach Hause gehen und sich den Magen verdorben haben und ein komisches Gefühl haben, oder wie bei der Pizza, wo ich euch gesagt habe, hat man einen Stein im Bauch. Denk mal, also, weißt du, so klebrige Masse, weil es nicht mit Liebe zubereitet war. Du musst aufpassen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Ist Gott deine Stärke? Wo beziehst du deine Kraft? Jesus spricht vom lebendigen Wasser. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird es nicht mehr dürsten. Der wird glücklich sein und zufrieden sein, Johannes 4, Vers 10 bis 14, den wird es in aller Ewigkeit nicht mehr dürsten. Also, welche Speise isst du? Welches Wasser trinkst du? Jesaja ruft dem Volk Gottes zu und sagt in Kapitel 55, Vers 1 und 3, auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Weißt du, was du isst, deine Seele soll davon leben. Nicht nur der Körper und nicht nur der Geist. Weißt du, eigentlich man isst zuerst mal mit den Augen. Man bereitet es mit den Händen, man isst mit den Augen, die Augen nehmen das auf, aber dann die Seele und die Seele spürt es, ist das mit Liebe zubereitet, ist das mit Liebe serviert, ist das mit Liebe aufgetischt. Weißt du, ich erzähle nur vom Schwaben, über die Schwaben kann ich sagen, und letztens, weil ich in Berlin bin. Aber die Schwaben, das ist uns mal passiert, da sind wir irgendwo eingeladen und die Hausmutter sagt, nimmt und isst das alles für euch. Dann steht der Junge an der Tür, ein Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit, dann sagt der Junge, hoffentlich fressen sie uns nicht alles auf. Aber die hat gesagt, also nehmt das alles für euch. Und dann sagt er, hoffentlich fressen die uns nicht alles auf. Du siehst also, mit Liebe, man gibt mit Liebe, aber doch im Hintergedanken, hoffentlich fressen sie nicht alles auf. Dass noch uns was übrig bleibt. Und natürlich, wir müssen auch wissen, was sich gehört und nicht, wenn wir auch irgendwo sind. Weißt du, viele Christen haben keinen Anstand. Also ich habe eine Familie in Stuttgart in der Gemeinde gehabt. Der Mann hat, oder die Familie, die Ehefrau, die Ehe, haben 5 Kinder gehabt und alle Kinder gingen nicht in die Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, ja, warum wollt nicht? Die sind gottesfürchtig, die beten, die lieben den Herrn. Und der Vater war wirklich ein liebes Gotteskind. Also sie wollen nicht in die Gemeinde gehen. Die Gemeinde hat unsere Jugend aufgefressen, unsere Kindheit aufgefressen. Weißt du, nach dem Krieg, da kamen die Leute und die Eltern hatten ein offenes Haus. Und wenn Gäste waren, man hat den Gästen gedient. Aber die Gäste haben so richtig reingeschlagen und den Kindern blieb es nicht mehr übrig. Die mussten dann ins Bett gehen, hungrig, und ihr Kuchen war das eigentlich. Und ihr Essen war, was da aufgegessen wurde. Christen sollten auch wissen, was sie's gehört und was sie's nicht gehört. Weißt du, Gott ist unsere Kraft. Wozu brauche ich die Kraft Gottes? Um zu wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Versteht? Diese Anstandsregeln. Wir sollten eigentlich Knigge lesen, was man tut und was man nicht tut. Aber die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Wir sollen also zuvorkommend sein, wir sollen anständig sein, etc. Auf, ihr Durstigen. Eure Seele wird leben. Von dem. Es gibt also viele erschöpfte und ausgelaugte Christen, die sind durstig und ermattet und so weiter und haben Schwache, weil sie nicht zu der richtigen Quelle kommen und aus der richtigen Quelle schöpfen. Psalm 87, Vers 7 sagt David, alle meine Quellen sind in dir. Wir sollen alles, auch jetzt, egal, selbst ein Glas Wasser aus der Hand Gottes nehmen. Danke, Vater, für dieses Wasser. Und wer weiß, wie lange du noch frisches Wasser trinken kannst. Sauberes Wasser trinken kannst. Wie lange du saubere Luft noch atmen sollst. Du sollst eigentlich bei jedem Atemzug sagen, danke Vater für diesen Sauerstoff, für die Luft und so weiter. Wir wissen nicht, wie lange wir das alles noch haben werden. Alle meine Quellen sind in dir. Die Quellen des Glaubens, die Quellen der Freude, des Friedens, der Ruhe und so weiter. Komm doch zur Quelle des Lebens, singen wir in einem Lied. Und an der Quelle, ich weiß nicht, ob du schon mal beobachtet hast, aber wenn ich so im Ausland bin, vor allem in der dritten Welt bin, dann sehe ich, wenn die Leute zum Wasserschöpfen kommen, die sind alle still. Die stellen sich alle an mit ihrem Krug und dann, wenn sie dran sind, schöpfen sie das Wasser. Da wird nicht viel diskutiert, da wird geschöpft. Man schöpft Wasser. Alle sind mit dem Schöpfen beschäftigt. Komm doch zur Quelle. Und wenn du zu Jesus, dieser Quelle des Lebens, kommst, dann solltest du einfach schöpfen. In der Versammlung solltest du schöpfen. Du musst also wissen, wo deine Quellen sind, Kraftquellen. Und die Kraft braucht einen Behälter, wo man schöpft, wo man tankt, eine Kraftstation, Tankstation. Wo ist diese Kraftstation, oder die Tankstelle? Eigentlich alle meine Quellen sind in dir, sagt der David. Was ist das in dir? Wo ist das in dir? Und wenn du richtig aufpasst und richtig zuhörst und richtig mitdenkst und kindlich mitdenkst und nicht groß irgendwie super geistlich denkst, in dir, oh Gott, nein, in dir, hier. Alle meine Quellen sind in dir. Also hier drin, das Reich Gottes ist inwendig in uns, Leute. In dir, in deiner Brust. Du musst nicht da nach dem Himmel gucken, da kannst du lang gucken, da wird nichts passieren. Vielleicht erschlägt dich mal der Blitz. Und oder sonst was, oder fällt dir auf den Kopf was, aber nein, in dir, alle meine Quellen sind in dir. Gott will in uns wohnen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also die Anwesenheit Gottes ist nicht irgendwo in der Gemeinde, in einer Kirche, sondern das ist alles in dir, Bruder, Schwester. Und es liegt jetzt an uns selbst, ob wir da jetzt reingehen, den Weg nach innen, die Reise nach innen antreten und anfangen nach innen zum Brunnen zu gehen und einfach zu schöpfen. Alle Quellen sind in dir, Herr. Die Gegenwart Gottes ist in dir, oder nicht? Bei den meisten Leuten ist der Teufel vielleicht, oder die Hetze, der Stress und die Leere. In der Anwesenheit Gottes, da ist der Segen unerschöpflich. Wie sagt der Herr Jesus, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von wo aus werden die Ströme des lebendigen Wassers fließen? Von deinem Leibe. Wenn du an mich richtig glaubst, sagt Jesus, dann werden von deinem Leibe lebendige Ströme fließen, lebendiges Wasser. Die Quelle ist in dir. Die Quelle ist in dir. Und diese Quelle, wenn du richtig mit Gott verbunden bist, ist Gott deine Stärke, mein Thema. Wenn du richtig mit Gott verbunden bist, da fließt und fließt und fließt diese Quelle. Da bist du unerschöpflich an Ideen, an Freude, an Begeisterung, an Unternehmungslust, an Risikobereitschaft. Und diese Quelle versiegt nicht. Und die geht sogar noch in das ewige Leben über. In der Gegenwart Gottes ist alles unverändert. Er hat es gesagt und es wirkt. Egal wo du bist, egal unter welchen Umständen, egal was passiert. die Gott vertrauen, sie werden aufblühen, sie werden aufgehen, sie werden aufatmen, die Gott vertrauen. Wenn Gott in dir ist, jetzt hör zu, pass auf, geh mit mir mit. Wenn Gott wirklich in dir ist, dann werden alle deine Begabungen und Fähigkeiten aufblühen. Weißt du, Gott ist der, der alles zur Explosion bringt. Er ist es. Deine Freude wird aufblühen, dein Friede wird aufblühen, da wird dein Friede sein wie ein Strom. Wir singen das, aber wir glauben meistens gar nicht, was wir singen. Der Friede wird wie ein Strom sein und ich war in seinen herrlichen Strom. Aber wo ist er? Der ist nicht die Donau und nicht der Oder und nicht der Elbe. Dieser stille Strom ist in dir, wenn du in Gott ruhst, in Gott gelassen bist, in Gott getrost bist. Wenn Gott in dir ist, wird dein Glaube aufblühen. Du wirst anfangen zu glauben, der Herr kann, bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Deine Gesundheit wird aufblühen, dein Wohlstand wird aufblühen. Weißt du, du wirst dich wohlfühlen. Und wenn du dich wohlfühlst, lebst du auch wohl. Agierst wohl und so weiter. Deine Kraft wird wieder aufblühen, deine Berufung, deine Liebe zu Gott und zu Menschen und zu der Welt. Wenn du diese Quelle erreichst, da ist die Hagar, die ist von zu Hause weg und dann in der Wüste anscheinend verdurstet und steht kurz vorm Verrecken und dann schreit er, oh Gott, Ismael, geh mal weiter, oh Gott, ich will sterben, ich will nicht ansehen, wie mein Junge stirbt. Und dann sagt der Herr, steh auf, Hagar, du liegst auf der Quelle. Die meisten Leute schlafen auf der Quelle mit ihrem Bauch, anstatt dass sie aufstehen und ein bisschen buddeln und Wasser machen. Und sie hat die Quelle des lebendigen Wassers gefunden. Und an dieser Quelle war später sogar Isaac noch gekommen. Und Gott hat lebendiges Wasser für den Isaac und Ismael gegeben. Dort haben sich auch die beiden Brüder sich versöhnt, oder Stiefbrüder. Dein Leben soll aus dieser unerschöpflichen Kraftquelle schöpfen. Du sollst ständig von dort gespeist werden. Alle meine Quellen sind in dir, hier, drin, in dein Herz. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. In dir ist das alles drin. Gott hat die Sehnsucht in dir so angelegt, dass du immer sagst, noch mehr Gott, noch mehr. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Verstehst du, wo die Quellen sind? Der Hahn muss nur aufgedreht werden. Da ist alles schon installiert in deinem Leben, alles schon vorbereitet. Du musst nur Wasser aufdrehen. Du musst nur mit ihm eins werden, mit Gott einverstanden sein und sagen, ja Herr, mit ihm übereinstimmen, ihn erkennen und dann beginnt es zu fluten. Du musst ihn nur anrufen, nur ihn bitten, einfach nur zu ihm kommen und sagen, Gott, ich diene jetzt in deinem Namen, du hast es gesagt, Amen. Und dann fängst du an zu handeln, fängst an was zu tun. Vertraue Gott, er ist der Größere in dir. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Leben, auf Gesundheit und alles miteinander. Gott hat alles in dir schon alles schön angelegt, installiert, alles gut verbunden, mit allem vorgesorgt, an alles hat er vorgedacht und alles vorbereitet. Und viele Menschen denken, ja, mit mir ist nichts los, mit dir ist schon was los. Du musst nur die Kraft Gottes freisetzen. Der Starke ist für dich entwaffnet. Du musst jetzt nur aufstehen aus dem Knast und rausgehen in die Freiheit. Du musst ja gar nicht groß dich anstrengen. Wie werde ich frei? Wie fahren Dämonen von mir aus? Mir ist doch vollkommen egal, wie die ausfahren. Die gehen von selbst, wenn ich Gott in mir habe. Wenn Christus in meinem Leben residiert und thront, dann hat der Teufel nichts mehr zu suchen. Dann ist er gekündigt. Dann wird er entlassen. Dann braucht man ihn gar nicht. Weißt du, dann lässt er einen von selbst in Ruhe, wenn du voll von Gott bist. Das Problem, warum viele Menschen belastet sind, okkult belastet sind, weil sie sich mit dem Zeugs beschäftigen. Die sollen sich viel mehr mit Gott beschäftigen. Wenn du in Gott bist, dann ist Satan für dich nur ein ganz kleiner Zwerg. Weißt du, dann ist der große Gott, der starke Gott. Weißt du, dass diese Kraft, um die mir es heute geht, wie stark ist dein Gott, ist Gott deine einzige Stärke, deine einzige Kraftquelle? Ist er das? Weißt du, wenn Gott in dir ist, dann ist der Teufel nur ein ganz kleiner Feind. Dann gehst du wie der kleine David und sagst, oh Goliath, hey, was fällt dir ein, meinen Gott zu lästern? Und du nimmst einen Steinschleuder, du brauchst kein Gewehr, du brauchst keine Keule, du brauchst keine Pistole, keine Kanone, keine Atombombe. Weißt du, du kommst im Namen des Herrn. Und du siehst, ich komme im Namen des Herrn. Dann kämpfst du mit einem bankrotten Feind, der schon sowieso abgedankt hat. Der Feind ist ruiniert, der protzt nur noch. Eigentlich, was du erlebst in deinem Leben, ist nur das Protzen des Teufels. Weißt du, ich, eigentlich, wenn du sagst, sag mir mal deine Karten, leg deine Karten auf den Tisch, dann ist nichts da. Verstehst du, der hat nichts. Sein Portemonnaie ist leer. Der hat nichts. Und was er hat, das hat er woanders vielleicht wohl gestohlen. Der Starke ist entwaffnet, Lukas 11, Vers 21 und 22. Der Starke ist für dich entwaffnet. Du kämpfst gegen einen entwaffneten Feind. Der droht noch, der tut so, als ob, wie früher das alles so war, noch im alten Leben. Wenn Gott in dir ist, dann sind deine Probleme Zwerge. Natürlich hast du vielleicht eine ganze Menge Gartenzwerge in dir rum, in deiner Umgebung. Aber das sind nur Zwerge. Du kämpfst eigentlich mit Zwergen, aber die sind manchmal ganz aufsässig und da bist du mit einem Zwerg hier fertig. Es gibt ja 7 Zwerge, die anderen sind wieder woanders. David kämpfte gegen Goliath. Und vom Goliath aus gesehen war David ein Zwerg, ein kleiner Mann, ein kleiner Junge, ein Däumling, Püppchen oder Bubi. Bubi, was willst denn du? Aber er sagt, ich komme im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn. Und David kämpfte nicht mit normalen Waffen, er kämpfte mit Kieselsteine. Er kämpfte nicht wie ein Krieger, wie der Goliath, er kämpfte nicht auf menschliche Art und Weise. Wenn Gott deine Stärke ist, kämpfst du nicht auf menschliche Art und Weise. Du kämpfst nicht mit Waffen des Fleisches, nicht mit Waffen unserer Gesellschaft von heute. Weißt du, wer Geld hat, der hat das Sagen. Es ist nicht so. Weißt du, der kann noch so viel Geld haben, der hat nicht das Sagen. Das letzte Wort hat Gott. Und Gott sagt, mein ist Gold und Silber. Wenn Gott einfach nur so zeigt den Daumen nach unten, dann geht's abwärts mit den Leuten. Gott hat das letzte Wort. Nicht die, wo Geld haben. Du musst dich also vor Leuten nicht fürchten, die Geld haben. Du musst dich auch vor Leuten nicht fürchten, die kein Geld haben. Manchmal sind die frecher und aufsässiger und so weiter und wollen, wie stark wir sind, wie viele wir sind. Das sind ja sehr, sehr viele. Und es werden immer mehr. Satan wurde mit seinen eigenen Waffen geschlagen, besiegt mit Mordwaffen, also mit Kreuz von Golgatha. Ein Star verblasst. Und ich sag dir, genau das solltest du wissen. Ein Superstar verblasst, wenn ihm niemand mehr zujubelt. Wenn niemand mehr applaudiert. Wenn du dem Teufel nicht mehr zuhörst, ihm nicht mehr zujubelst und so weiter, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit zeigst, wenn du ihn ignorierst, dann ist er pleite. Aber weißt du, wenn du anfängst zu sehen, ach weißt du, der Feind setzt mir so zu und der Feind greift mich so an und der Feind und. Wenn du den Problemen zustimmst, sie bejahst, sie überall ausposaunst, und immer wieder erwähnst, du rufst die Geister her. Rede von Gott. Rede von Gott. Von dem großen Gott. Und was kannst du von Gott reden? Guck mal, wie schön er die Welt gemacht hat. Die Sterne, die Planeten, die Galaxien. Und dann die kleine Welt, die Mikrowelt, die Bazillen. Guck mal, wie alles so schön, die Natur, wie sie aufeinander abgestimmt ist. Betrachte, wie groß Gott ist. Betrachte seine Schöpfung. Die Schöpfung ist eigentlich die Bibel für uns Christen genauso. Da steht auch, sind die Geheimnisse Gottes. Wenn du die Schöpfung richtig verstehst, hast du schon einen großen Teil der Bibel verstanden. Dass eins den anderen ergänzt. Dass eins auf den anderen angewiesen ist. Dass eins den anderen braucht. Und dass alles nur in Harmonie funktioniert. Nur in Harmonie funktioniert. Und dass die Reinheit, das Geheimnis der Kraft und des Lebens ist. Wenn du den Problemen nicht zustimmst, dich nicht zu ihnen bekennst, sie nicht lobst, du wirst sehen, wie schnell du die Probleme los wirst. Nicht loben, einfach nicht loben, sondern, ach, danke, ich habe noch was zu tun, dann gehen sie von selbst. Sie geben dich auf, lassen dich in Ruhe, sie lassen von dir ab, bei dem richten wir nichts aus, dann versuchen sie vielleicht anderweitig irgendwie anders zu dir zu kommen, aber sie produzieren bei dir nichts. Sie bringen nichts zustande bei dir, sind nicht produktiv, wenn du ihnen nicht zustimmst und nicht zujubelst. Satan ist der Engel der Anbetung, der ist nur gewöhnt, er funktioniert nur, wenn er angebetet wird. Das Negative funktioniert nur, wenn es beachtet wird. Unkraut funktioniert nur, wenn es man Raum gibt, wenn man es zulässt, dass es sich entfaltet und entwickelt. Das böse Negative kann nicht existieren, wenn es nicht geehrt wird. Nicht geehrt wird, nicht beachtet, nicht ernst genommen. Wenn du es nicht anbetest und sogar nicht einmal im Gebet erwähnst. Also ich denke, wir sollen als Christen anfangen, ein bisschen anders zu beten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Und. Wir sollen sehr positiv beten. Wir sollten nicht beten, oh lieber Gott, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Hüftschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Beinschmerzen, ich habe leeres Portemonnaie und was weiß ich, und leeren Bauch. Weißt du, wir sollen aufhören mit diesen Dingen. Wir sollen nur Gott heiligen. Wir sollen Gott preisen. Ist Gott wirklich deine Stärke? Dann redest du von ihm und nicht von deinen Problemen. Wenn er deine Aufmerksamkeit hat, wenn die Probleme die Aufmerksamkeit bekommen, dann werden sie dich überfallen, sich vermehren und multiplizieren. Hat Gott die Aufmerksamkeit, wird das Göttliche in deinem Leben sich entfalten. Oh, ich danke Gott für den Frieden, für die Freude, auch wenn es nur vielleicht 5 Gramm ist. Ich danke dir für den Senfkorn Glauben, auch wenn es nur Wissen ist, ist mir gar nicht so viel. Aber ich danke Gott, dass ich glauben darf, dass ich glauben kann, dass ich in deiner Gemeinde bleiben darf, in deinem Haus, und ich werde bleiben in deinem Hause ewiglich, Psalm 23. Wenn jemand an Gott denkt, denkt Gott auch an ihm. Und wenn jemand an die Schwierigkeiten denkt, denken die Schwierigkeiten auch an ihn. Überleg dir einmal, wer soll an dich denken? Wer soll zu dir kommen? Welche Gäste ladest du ein? Und lade Engel ein, lade das Gute und nicht Dämonen und Geister und Gespenster. Du hast gewonnen, wenn du Jesus groß machst. Du hast gewonnen, wenn du Jesus groß machst. Weißt du, wenn du Jesus groß machst, entehrst du, entweihst du den Teufel. Diskriminierst du den Teufel. Denn der Teufel, Jesus ist die Konkurrenz vom Teufel, von dem Fürsten dieser Welt. Machst du den irdischen Fürsten klein und sagst, mein Gott ist ein starker Gott. Mein Gott ist ein mächtiger Gott. Mein Gott ist, ja, der hat alles, allmächtig, allgegenwärtig, Allweisheit, Allwissen, der weiß alles. Wohin soll ich vor meinem Gott fliehen? Er sieht alles, er kennt alles, er versteht alles. Weißt du, wenn du Jesus preist, preist du den Feind Gottes. Oder vertreibst du den Feind Gottes? Denn eigentlich, Jesus ist der Feind Satans. Ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Du nimmst dem Teufel die Ehre weg, verweigerst ihm die Huldigung oder die Beachtung. Und dann sagt er, komm, mit dem ist alles verloren. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und der lässt dich dann in Ruhe. So einfach geht es. Entehre ihn und du hast gewonnen. Beleidige den Teufel und du beleidigst den Teufel nur, wenn du Jesus preist. Das ist die größte Beleidigung Satans. Wenn du Jesus groß machst. Oh, ich liebe Jesus. Ja, ich liebe Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn du Jesus liebst, wenn du Jesus dienst, wenn du dich zu Jesus bekennst, entweihst du, entehrst du den Satan. Nicht Gott oder den Heiligen Geist. Nein, du sollst Jesus preisen, denn Jesus ist die Konkurrenz zum Satan in dieser Welt. Jesus, er ist gekommen und eingebrochen in diese Welt. Liebe Jesus, und der Teufel wird dich hassen. Der wird dich hassen. Ehre Jesus, und der Teufel wird dich hassen. Und er wird, ja, eigentlich wird er auf der einen Seite dich in Ruhe lassen, aber er wird sich ärgern. Wie kann er das nur? Immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Ein Verwandter, aktiver Jehovas Zeuge, bevor er zu mir kam, hat sich meine Telefonkurspredigt angehört. Und dann, er wollte mit mir über Gott sprechen. Verwandter, muss man ja zuhören, Verwandten. Aber es hat nichts gebracht. Dann, nach einer Weile, wir sind ganz nett und sagte, ich habe deine Kurspredigt gehört, sind gute Gedanken drin. Aber weißt du, was mich stört? Immer nur, Jesus, 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 Jesus. Also das ist doch wunderbar. Das ist, in keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als Jesus. Immer nur, Jesus, Jesus, Jesus. Aber das ist unsere Kraft. Das ist unsere Kraft. Fang an, nicht nur Gott. Weißt du, die Esoteriker, die Buddhisten, die Hindus, die Moslems, alle preisen Gott. Alle sind mit Gott einverstanden. Keiner ist gegen Gott. Und keiner ist gegen den Geist oder den Heiligen Geist. Aber gegen Jesus sind sie alle. Denn er ist ein Ausländer. Er kam in diese Welt als ein Fremdkörper. Er passt nicht in diese Welt. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Und erwähne Jesus. Und du siehst, was dann passiert, denn er ist der Stärkere, der Satan überwunden hat. Freu dich über den Sohn, den Erben Gottes. Sei begeistert über die Konkurrenz Satans und sag, oh Gott, oh, du hast deinen Sohn gegeben, der hat uns frei gemacht. Erzähl deinen Freunden von Jesus. Das ist das große Geheimnis, wie du deine Stärke ausdrückst. Du musst nicht stark sein, was können. Erzähl deinen Leuten von Jesus. Sag, du, ich habe einen Freund, Jesus. Mir hat Jesus geholfen. Ich liebe Jesus. Um Jesu Willen. Und ich bete zu Jesus. Erzähl den Leuten, was du tust mit Jesus. Die Menschen wissen nicht, was. Und was soll ich mit Jesus machen? Schäme dich nicht an Jesus. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus. Es ist eine Gotteskraft. Wie steht es in der Bibel einmal? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist Gott deine Stärke. Nicht Gott, der Schöpfer. Das glauben alle. Also jeder vernünftige Mensch glaubt an ein höheres Wesen, wie der auch immer heißen mag. Aber Jesus ist sein Name und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Wenn du von Jesus begeistert bist, ist Satan entgeistert. Ist Satan entgeistert, entmachtet? Bist ihn los? Sagt er, das ist ein Ausländer. Der gehört nicht zu mir. Und Dämonen, lasst ihn in Ruhe. Der kann uns zu gefährlich werden. Mit Jesus bist du der Überlegene, wenn Jesus in dir ist. Wie viele ihn aufnahmen, also der Stärkere muss in unser Leben hineinkommen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Mit Jesus kannst du den Teufel jagen. Und musst sagen, Jesus, 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 Jesus. Alle Ecken, alle Winkel. Jesus, Jesus, Jesus. Du wirst sehen, wie schnell deine Wohnung sauber wird. Entgeistert, entdämonisiert. Dämonen fürchten sich vor Jesus. Sobald sie Jesus hören, Jesus kommt vom Berg, der hat nichts gesagt und nichts getan. Nichts, gar nichts, der kam nur runter vom Berg, aus der Gegenwart Gottes, kam vom Berg runter und da schrien die Dämonen, Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen fingen an zu schreien, dieser fromme Mensch, der da unten war, religiöser Mensch, die meisten religiösen Menschen, die nicht in Gott und Jesus sind, haben Dämonen in sich. Sind voller Dämonen belastet. Das merken sie gar nicht. Die glauben, sie sind so brav und so weiter. Dämonen sind gefallene Engel, gefallene Geister. Weißt du, wenn nicht Jesus in dir ist, sind Dämonen in dir. Also in dir können Dämonen oder Jesus oder ja alle möglichen Geister, unreinen Geister. Mit Jesus schwimmst du gegen den Strom. Ist Gott deine Stärke? Gott Jesus, der Sohn, ist er deine Stärke? Weißt du, im Namen Jesu begegnest du dem Pessimismus, den Mächten und Gewalten dieser Welt, gegen jede Verschwörung, die sich gegen dich richtet. Du glaubst manchmal gar nicht, wie so Verschwörungen sich gegen einen Menschen richten können. Du tust gar nichts. Du liegst im Bett, betest und dann sind welche Leute, die dich verwünschen, verfluchen und verdammen und verzaubern und sagen, ich verfluche den und den und den. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute gegen dich wettern und schimpfen irgendwo hinter 10 Berge. Aber wenn du Jesus hast, er ist unser Schild und Schirm und unser Schatten, Jesus, und dann, das prallt alles an Jesus ab. Und dann, wenn du spürst, da sind welche Leute, die zaubern gegen mich, die fluchen gegen mich, dann kannst du sagen, im Namen Jesu, es geht zurück, 10-fach auf die. Treib sie 10-fach auf sie. Nicht nur 7-fach, steht in der Bibel 7-fach, wenn du sollst den Spieß umdrehen und soll sie 7-fach treffen. Nein, St. Patrick hat gesagt, 10-fach. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn du das gleich noch 3 drauflegst. Denn die Plagen sind immer 10 Plagen gewesen. Immer 10 Plagen und 10 Segnungen. Warum nur 7? Ist egal. Wir können auch ein bisschen alttestamentlich sein und aus 7 10 machen. Das ist ja uns überlassen. Weißt du, was ihr bindet, ist gebunden. Was ihr löst, ist gelöst. Es liegt ja an uns. In meinem Namen. Wir können lösen und wir können binden. Und wir sollen unsere Autorität gebrauchen und nicht einfach uns alles gefallen lassen. Christen sollen aufhören, sich alles zu gefallen lassen. Wenn du merkst, da ist irgendein Geist, der sich gegen dich richtet, das belastet deinen Gedanken, deinen Kopf, dein Gefühl, dein Empfinden, dann sagst du im Namen Jesu zurück. Ihr Fliegen, zurück. Ihr Heuschrecken, zurück. Ihr Raben, zurück. Ich will nur Tauben haben. Ich will nur Tauben haben. Jesus. Das ist der Weg. Gott wird es mir vergeben, wenn ich es so denke. Aber Jesus ist der Virus, von dem wir als Christen alle angesteckt sein sollten. Den Jesus-Virus. Den Jesus-Virus. Wenn du den einmal hast, dann hast du diesen gesundmachenden Virus in dir. Diesen aufrichtenden Virus in dir. Diesen heilenden Virus. Diesen Jesus-Virus. Plötzlich ist der ganze Körper durchsetzt von Jesus. Dein Körper. Jede Zelle deines Lebens. Du musst nicht nur von Jesus ein bisschen geimpft werden, sondern erfüllt deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wünsche, deine Ziele. Alles voll von Jesus. Diesen Jesus-Virus. Wenn du den einmal hast, Versuch, dass dein Körper das vermehrt, dass deine Gedanken das vermehren, diesen Jesus-Virus, dass es einfach sich entfalten, gedeihen kann, dieser Jesus-Virus in dir, dass du nur noch Jesus-Wege gehst, Jesu-Taten tust, Jesu-Worte redest. Du musst also nicht viel tun, du musst nur einfach dich zu Jesus bekennen. So wird dieser Virus freigesetzt. Einfach nur bekennen. Und zwar mit Freimütigkeit, Freudigkeit, nicht Jesus. Ja, das kannst du auch machen. Und ich habe für mich persönlich in meinem Leben ausgemacht, in meinem Leben gefunden, in dem Augenblick, wo ich Jesus bekenne, in welcher Form auch immer, ob es nun ein Brief ist oder ein Traktat ist oder ein Aufkleber ist oder Anhänger ist oder was weiß ich, immer wenn ich Jesus bekenne, bekennt er sich zu mir. Immer. Nicht Gott und nicht Heiligen Geist und nicht die Bibel. Nein, ich muss Jesus bekennen. In keinem anderen Namen ist Heil als in dem Namen Jesus. Also wenn du Jesus bekennst, den Namen Jesus aussprichst, und zwar nicht nur in Gedanken, sondern wenn du nicht beten kannst in deiner Firma, geh auf die Toilette und bete. Die Toilette ist ein ganz guter Platz zum Beten. Bete und sag, Jesus, ich halte in der Firma nicht mehr aus. Ich halte mit dem Chef nicht mehr aus. Ich halte mit meinen Kollegen nicht mehr aus. Sag und rede, Jesus, ein Stoßgebet. Jesus. Und du wirst sehen, diese Stoßgebete, die schlagen ein wie Bomben. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor meinem Vater. Und nicht nur da, sondern den bekenne ich auch vor meinen Engel. Weißt du, wenn Jesus dich vor den Engel bekennt und sagt, Engel, hört mal her, da unten ist der Matthäus, geht schnell runter und hilft ihm. Er bekennt uns vor seinen himmlischen Engel. Ihr Engel, schaut da unten, guckt mal nach oben, nicht immer nach unten, guckt mal auch mal, was der macht. Weißt du, die unsichtbare Welt wird mobil, aktiv, wenn wir Jesus bekennen. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Der Teufel hat Angst vor bekennende Christen, bekennende Menschen, die sich an Jesus nicht schämen, keine Angst haben vor der Öffentlichkeit und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Nur einfach Jesus. Einfach nur den Namen Jesus. Hab keine Angst, genier dich nicht vor Jesus. Er hat sich vor dir auch nicht geschämt. Er hing für dich öffentlich am Kreuz. Bekenn dich zu ihm. Das ist eine Ohrfeige dem Satan, wenn du Jesus bekennst. Ich liebe Jesus. Halleluja. Bekenn einfach, sag's. Weißt du, die Leute sollen schimpfen, die Leute sollen reden über dich, die sollen denken über dich, die sollen schreiben über dich, was sie wollen. Sag, ich liebe Jesus. Ich bin für Jesus. Ich bin für Jesus. Dass Jesus für dich ist, das ist klar. Aber dass du auch für Jesus bist, das ist eine Ablehnung, das ist Kündigung an die dämonische Welt. Wenn du dich zu Jesus bekennst, also wie groß und wie stark ist dein Gott, bekenn dich zu Jesus. Und zwar klar und unmissverständlich, nicht, ja, ich glaube an Jesus, ich denke an Jesus, ja, ich vermute, Jesus ist bei mir. Es war alles unmöglich, lauter leere Phrasen. Weißt du, du brauchst mehr. Du musst sagen, Jesus ist mein Helfer, Halleluja. Einfach im Raum, wenn du in deinem Wohnzimmer, wo du stehst, einfach ausrufst, Jesus, du bist mein Helfer. Du wirst sehen, plötzlich stehen 1000 Engel um dich rum. Du hast einen anderen Beistand. Eine andere Kraftquelle. Weißt du, du brauchst dann diese und jene nicht mehr. Du hast Jesus, wer den Sohn Gottes hat. Du plötzlich bekommst du Ideen, Einfälle. Vielleicht stehst du am Schreibtisch oder an der Konstruktions, am Reißbrett oder egal vorm Computer und du weißt nicht weiter. Rufe den Namen Jesus an. Im Namen Jesus. Ich habe es nicht oft praktiziert, aber manches habe ich einmal praktiziert. Ich bin gut bedient gewesen. Ich bin auf der Transitstrecke gewesen, da es noch DDR gab. Und da bin ich mal mit dem Auto stehen geblieben. Das Auto lief nicht mehr weiter. Und habe noch Anhängerwohnwagen hinter mir gehabt. Und das Auto ist nicht mehr angesprungen. Habe Pause gemacht und das Auto ist nicht angesprungen. Und habe ich ADC versucht auszurichten, dass wenn ich nach Hof komme, bitte schickt ADC zu mir rüber. Ich stehe da und da, aber konnte warten. Dann kam die Polizei ständig, wann fahren Sie weg? Und es ging also nichts. Ich stehe schon bald halben Tag und komme nicht weiter. Dann kommt mein Sohn und sagt, Papa, du betest für Menschen und so weiter. Legst die Hände auf. Lass uns probieren, vielleicht legen wir dem Auto auch die Hände auf. Und wir haben dem Auto die Hände aufgelegt, oder ich habe aufgelegt, im Namen Jesu gebete ich dir, Wagen, spring an. Und dann, wenn ich bete, weißt du, wir sollen nicht nur beten, sondern auch Täter sein. Und dann gehe ich rein und drehe den Zündschlüssel um und das Auto läuft. Das läuft. Und ich bin bis Hof durchgefahren, dann bis zur nächsten Tankstelle. Ich habe auch an der Grenze nicht abgestellt, denn da kam der Grenzer, bitte stellen Sie den Wagen ab. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht abstellen, wenn er hier stehen bleibt, dann komme ich nicht mehr vom Fleck. Also ich muss bis nach Hof durchfahren jetzt. Und bin durchgefahren und dann wurde eine Kleinigkeit repariert und dann konnte ich wieder weiterfahren. Und so weiter. Aber du siehst, sogar im Auto kannst du die Hände auflegen. Weißt du, in Notsituationen darfst du überall die Hände auflegen. Darfst allem die Hände auflegen. Sogar deinem Fahrrad, wenn es sein muss. Weißt du, wir dürfen kindlich sein. Kinder, ich wäre nie drauf gekommen, im Auto die Hände aufzulegen, wenn nicht eines meiner Kinder gesagt hätte, Papa, du legst deinen anderen auch die Hände auf. Warum nicht im Auto? Ja, auch dein Werkzeug. Vielleicht hast du ein Gerät, das nicht funktioniert. Leg die Hände auf. Und du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert. Deine Kraft ist im Namen Jesu. Halleluja. Deine Kraft ist im Namen Jesu. Gebrauch diesen Namen. Natürlich kannst du arm dastehen und sagen, bei mir funktioniert gar nichts. Ich frage dich, gebrauchst du auch den Namen Jesu? Setzt du auch den Namen Jesu ein? Benutzt du auch den Namen Jesu, wie es sich gehört? Wenn du dich zu Jesus wendest, wendest du dem Negativen ab. Zwar wird er wild auf dich und wütend auf dich und ärgerlich auf dich und so weiter, isoliert dich womöglich und sagt, also zuerst wird es noch 7-mal schlimmer, dass er zeigt dir, wart, kannst mit deinem Jesus, du kommst nicht weit, ich bin der Herr hier auf dieser Erde. Und er stimmt, er lügt ja nicht. Er kann ja dich nicht lügen, weil du Kind Gottes bist. Er ist der Herr, der Fürst dieser Welt noch. Aber wir haben eine andere Waffe, wir haben Jesus. Und Jesus ist wie Dynamit. Jesus ist wie Sprengstoff und er sprengt eiserne Ketten. Und wenn du den Herrn fürchtest, in der Bibel heißt es, die den Herrn fürchten, um die lagern sich die Engel Gottes. Plötzlich bist du umlagert von starken, mächtigen Engeln. Mach nur einfach deinen Mund auf und bekenne Jesus. Wenn du Schwierigkeiten hast, wenn es nicht mehr weiterläuft, bekenne Jesus so lang, bis es funktioniert. Bis die Kraft Gottes freigesetzt wird, bis es das ist, was du haben wolltest oder wie du das haben wolltest oder wie Gott es haben wollte. Ist Gott wirklich deine Stärke? Die Stärke deines Lebens? Oder klammerst du dich noch immer an Menschen? An Geister, an Engel, an irgendwelche Visionen? Wie soll man aufhören von all diesen Dingen, uns da festzulegen an Visionen? Ich habe eine Vision, die will ich entfalten. Nein, du kannst diese Vision nur entfalten, wenn Jesus dabei ist. Wenn Jesus mitmacht. Wenn Jesus seine Finger mit drin hat. Wenn er es in der Hand nimmt, dann kann es sich entfalten. Die Visionen sind nur Luft oder Seifenblasen. Alles schöne Seifenblasen und glitzige Seifenblasen. Aber Kraft liegt in Jesu Namen. Kraft liegt in Jesu Namen. Wenn du dich zu Jesus bekennst, wird dein Leben aufgewertet. Plötzlich auf einmal bist du nicht mehr allein. Du bist plötzlich hier zu zweit. Der vom Himmel ist auch bei dir. Der ist in dir, der Größere ist in dir, der ist um dich und der ist überall, wo du bist, wo du dich befindest. Jesus in dir, das ist das große Geheimnis, das ist die Kraft Gottes. Nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Der Heilige Geist verklärt Jesus. Der Heilige Geist setzt Jesus um. Aber Jesus ist der, das auslöst, die ganze Lawine auslöst und ein gesegnetes Leben dir vermittelt. Wenn du Jesus mit im Boot hast, dann können Stürme kommen. Wenn du Jesus im Boot hast. Dann überlebst du sämtliche Stürme. Dann führst du ein Wunderleben. Alle meine Quellen sind in dir. Jesus in dir. Dann bist du befreit. Hast Autorität über alle Mächte der Finsternis. Wenn du dich zu Jesus bekennst, steht dein Leben unter einem ganz anderen Einfluss. Unter dem Einfluss Gottes. Das Bekenntnis zu Jesus ist so wichtig für deine Errettung. In Römer 10, Vers 10. Wer mit dem Herzen glaubt, das ist schön. Ich glaube an Jesus. Wer mit dem Herzen glaubt, zuerst ist, der Glaube muss im Herzen sein. Wer mit dem Herzen glaubt und dann mit dem Munde bekennt, mit dem Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird rausgelassen, wird geoutet. Wer mit dem Munde bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Mit dem Mund musst du bekennen. Also fang an, überall Jesus zu bekennen, wo du nur irgendwo ein Hindernis hast, im Namen Jesu, mehr tu auf. Im Namen Jesu, Wüste, mach Bahn. Es reicht nicht nur, dass du die innere Zustimmung hast. Du musst auch das Glaubensbekenntnis haben. Ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. Wort und Tat, also Glaube und Tat müssen übereinstimmen. So du mit dem Munde bekennst. Ist Gott wirklich deine Stärke? Und bekennst du das mit dem Mund? da wo du überall hinkommst, wo du bist, wo du stehst, vor jedem Hindernis. Oh Gott, gib mir Hilfe. Ich mag die Leute nicht, aber hilf mir, dass ich diese Leute liebe. Oder Herr, ich komme über diesen Berg nicht durch. Herr, hilf mir. Jesus, hilf mir, über diesen Berg zu kommen. Wie auch immer. Hilf mir, durch die Hölle hindurch zu gehen. Oder was es auch immer sei. Erst wenn du bekennst, passiert was. Ist Gott wirklich deine Stärke? Dann redest du davon. Dann bist du so voll, so begeistert, so eingenommen. Oder du kannst natürlich das andere. Du siehst, alles ist so einfach. Frau Hiob kommt zu ihrem Mann und sagt, du, sag doch deinem Gott ab, das reicht, wir haben genug. Wir haben genug gelitten, wir haben genug verloren, sag deinem Gott ab. Du kannst also Gott zusagen oder Gott absagen. Und Hiob musste nur sagen, also Gott, danke, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder, was hat der Hiob gemacht? In dieser Situation, wo er war, er wusste gar nicht viel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war der Schlüssel. Dieses Bekenntnis war der Auslöser für seine Genesung. Das war der Auslöser für seine Wiederherstellung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hätte genauso sagen können, Gott danke, auf Wiedersehen. Oder hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du hast beides, kannst beides sagen, beides liegt in deiner Macht. Und du hast dein Schicksal in deiner Hand. Mit deinem Mund, mit der Zunge regelst du die Dinge. Bekenne laut, wo du bist, so lange vor der unsichtbaren Welt. Denn alles passiert zuerst in der unsichtbaren Welt, bevor es in der sichtbaren Welt passiert. Bevor das in der sichtbaren Welt passiert, muss es in der unsichtbaren Welt passieren. Was du in der sichtbaren Welt siehst, ist nur die Spitze des Eisberges. Alles andere, alles Großes drüben passiert, auf der anderen Seite, in der anderen Wirklichkeit. Und du kannst also diese Dinge dirigieren, diese Dinge bestimmen. Dein Bekenntnis ist das Lenkrad für dein Leben. Du kannst nach links oder nach rechts. Kannst deinem Gott absagen oder kannst erst richtig dich auf Gott festlegen. Und eigentlich mit unseren Worten legen wir uns fest. Ich will oder ich will nicht. Du hast es in der Hand. Entdecke die Kraft deines Zeugnisses, deiner Autorität, die du hast. In Matthäus 10, Vers 32 und 33, wer mich aber bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet, wie verleugnet man Jesus? Indem man so tut, als man ihn nicht kennen würde. Indem man ihn ignoriert. Indem ihm man nichts zutraut. Weißt du, wer mir was zutraut, wer mich akzeptiert, wer sich zu mir stellt oder sich hinter mir stellt, zu dem würde ich mich auch hinter dem stellen. Oder genau das Gegenteil. Also, wir haben es in der Hand. Also, wir müssen uns nicht schämen am Evangelium. Evangelium ist eine Kraft Gottes. Dieses Bekenntnis ist eine Kraft Gottes. Menschen wollen Gott in dir sehen. Ist er reell? Oder ist es nur so Hirngespinst, Spinnerei, fromme Spinnerei? Sie wollen Gott in dir fühlen. Und das ist Liebe. Sogar wenn sie Pizza essen, sie wollen Gott in dir fühlen. Mit Liebe zubereitet. Wenn sie sogar Kraut essen, mit Liebe, und statt den gemästeten Ochsen. Der gemästete Ochse ist nicht der Schlüssel, weil du da so viel servierst und groß servierst und mächtig servierst. Nein, mit Liebe. Und du kannst erst mit Liebe dienen in dieser Welt, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, wenn Jesus in deinem Leben ist. Jesus hat dir die Macht gegeben, du musst nur Mund aufmachen. So du mit dem Munde bekennst, wird's passieren. Macht liegt in deinen Worten. Jesus hat das Böse besiegt, das ist besiegelt, da ist keine Diskussion. Und jetzt darfst du das umsetzen, was er getan hat, fortsetzen. Wir sind ja die Nachfolger Jesu. Er ist der Autor und wir sind die Nachahmer. Und Jesus hat das Böse mit dem Guten überwunden. Er hat es vorgemacht, wie das geht. Und er hat gezeigt, ich kapituliere nicht. Ich gib nicht auf. Ich vertraue meinem Vater. Mein Vater wird mich auferwecken. Jesus hat seinem Vater vertraut. Und du darfst Gott jetzt vertrauen von ganzem Herzen. Und damit überwindest du die Welt. Jesus blieb stark bis zum Schluss. Er bewies Stärke bis zum Schluss. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nicht irgendwie irgendjemand. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Meine Gesundheit, meine Zukunft, meine Ewigkeit, mein Leben. In deine Hände. Er schwieg. Und widersprach nicht, als er angeklagt und beschuldigt wurde. Es ist interessant, Jesus hat überhaupt nichts gesagt. Weder Pilatus noch dem hohen Priester, nur dem einen, der ihn geschlagen hat, warum schlägst du mich? Er schwieg. Er hat uns gezeigt, du, Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich weiß, an wem ich glaube und wer in mir ist und wem ich gehöre, wessen Willen ich tue. Er befahl seine Seele in Gottes Hände. Er war stark. Guck mal, wie stark Jesus war. Der hat am Kreuz sogar noch gehandelt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vom Kreuz, mitten in dem Leiden, in der schwierigen Situation. Jesus war stark in Gott und der Starke in Gott führt ein hingegebenes Leben. Kann sich selbst verleugnen. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz runter. Nein, er bleibt schön hängen, bis er stirbt. Jesus muss niemand was beweisen. Ein wahrer Christ, der wahre Stärke hat, muss niemand beweisen, dass er stark ist. Er ist stark. Ein Löwe muss nicht beweisen, dass er ein Löwe ist. Ein Elefant muss niemand beweisen, dass er ein Elefant ist. Er ist ein starkes Tier. Er hat Kraft. Und Leute haben Respekt. Ihr müsst niemand was beweisen. Wenn du in Gott bist, musst du niemand beweisen. Guck mal, wie heilig ich bin. Ich muss keine Frömmigkeit zeigen und ich muss nichts demonstrieren. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, bist ein Kind Gottes. Muss niemand erklären, schaut Leute, ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist in mir. Weißt du, die Leute merken ganz bald, welche Melodie, welches Lied, welchen Sound du singst. In Galater 2, Vers 20, Paulus war stark in Gott. Jesus war stark. Paulus war stark. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus am Kreuz gestorben. Ist das nicht großartig? Weißt du, keiner will negative Worte, negative Gedanken hören oder vom Sterben. Die meisten Leute wollen versuchen, den Tod so weit wie möglich zu verdrängen. Die wollen nichts über den Tod, darüber spricht man nicht mehr. Aber sterben müssen sie alle. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt oder gestorben. Darum leben wir nicht nur mehr, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich noch in dieser Welt lebe, der wusste gar nicht, wo der lebt. Sofern ich noch in dieser Welt lebe, lebe ich in ihm, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lebe im Vertrauen zu Jesus. Wir führen ein ganz anderes Leben. Wir sind tot für diese Welt. Wir brauchen diese Welt nicht. Wir verzichten auf diese Welt. Wir pfeifen auf diese Welt. Wir geben nichts für diese Welt. Wir haben nichts übrig für diese Welt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Kannst du dir das vorstellen? Das sind Christen. Das ist wahres Christentum. Weißt du, du bist auf Wolke Nummer 7. Du lebst in anderen Regionen und anderen Gefilden. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Du bist also, du wandelst, du lebst in einer ganz anderen Autorität. Du lebst in seinem Namen. Und dann heißt es, in meinem Namen werdet ihr das und das tun, neuen Zungen sprechen. In meinem Namen werdet ihr Dämonen vertreiben. In meinem Namen werdet ihr die Kranke heilen. In meinem Namen, wenn ihr was Giftiges trinkt oder isst, wird es euch nicht schaden. In meinem Namen, du siehst, was für eine Kraft der Name Jesus hat. Und das im Namen Jesu heißt es im Auftrag Jesu. Paulus kann von sich sagen, dass für ihn die Welt tot ist. Nichts mehr darstellt, keinen Reiz mehr hat, von der Welt gar nicht mehr groß und viel erwartet. Das ist natürlich Dummheit, sagst du vielleicht. Aber was erwartest du viel von dieser Welt? Morgen werden wir das Thema behandeln hier. Was erwartest du von deinem Leben? Was erwartest du? Weißt du, dass du alt wirst? Guck mal, schau die alten Leute an, wie mühselig es ist. Also wenn du anguckst, wird 100 Jahre oder wenn jemand 104 Jahre ist oder so. Nicht alle sind rüstig bis ins hohe Alter. Viele siechen. Ob das wirklich so beglückend ist, alt zu werden? Das ist eine ganz, ganz andere Frage. Eine Last für anderen. Schau doch die Altersheime an. Belastung. Paulus sagt, ich möchte abzuscheiden, bei dem Herrn sein, bei dem Herrn. Aber ich bin auch hier mit Jesus, nicht erst im Himmel. Weißt du, wir führen ein Doppelleben. Wahre Christen führen ein Doppelleben. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist unsere Stärke, unser Plus. Und wir haben eine andere Zukunft. Dieses Leben geht vorbei. Wir wissen, das ist einmal zu Ende alles. Paulus hat in Gott seine Kraft, seine Stärke gefunden. Er betete im Zungen, mir sogar wie die anderen. Er war so glücklich im Herrn, so geborgen in Gott. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, schreibt er den Philippern. Und er war reich in Gott, obwohl er nichts hatte. Er war Wanderprediger. Wanderprediger haben nicht einmal ein Konto. Damals hatten sie nicht einmal ein Konto. Bist du wirklich reich in Gott? Ist Gott wirklich deine Stärke? Denk an den jungen David noch, ganz schnell. Der junge David, der hat gar nichts. Der kommt hin und Man versucht ihm eine Rüstung zu geben, aber er geht nicht in der Rüstung von Saul, greift den Goliath nicht in fremde Rüstung, er greift den Goliath in der Kraft Gottes an. Du kommst zu mir mit Speer und Spieß und so weiter, und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Fang an, im Namen des Herrn auf deine Riesen zuzugehen. Und du hast eine ganze Menge Riesen. Die sind nicht ausgestorben. Kraft Gottes wirkt in den Gedanken zuerst einmal. David war so stark in Gott, in Gedanken, im Gefühl. Weißt du, das, was du denkst, das geht in dein Gefühl über. Und deine Gedanken müssen dein Gefühl verändern. Dass du sagst, ich fühle Gott in meine Gebeine, in meine Hände, in meine Knochen, in meine Zunge, in meinem Herzen. Und dann drehst du deine Schleuder im Namen des Herrn. Jede Kraft braucht ein Instrument, durch die es wirkt und sich manifestiert. Damit du deine Umgebung verändern kannst, brauchst du ein Instrument für die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist überall da, aber diese Kraft Gottes muss auch umgesetzt werden. Und du bist das Instrument für die Kraft Gottes. Jesus ruft seine Nachfolger und sagt, kommt her. Und die machen eine totale Sache, verlassen ihre Fischernetze, verlassen alles, was sie haben, und folgen Jesus nach oder ihr Büro. Und plötzlich ruft er diese Fischer, sie folgen ihm, verlassen sogar den Vater, sie machen eine ganze Sache. Ist Gott wirklich deine Kraft, deine Stärke? Machst du eine ganze Sache mit dem Herrn, was es auch immer ist? Guck mal, Jesus kommt zum Zachäus und plötzlich entdeckt der Zachäus, das ist mein Herr, das ist mein Gott. Und Herr, was soll ich tun? Die Hälfte gebe ich den Armen, was ich betrogen habe, gebe ich wieder zurück und. Plötzlich verändert sich was. Weißt du, wenn die Kraft Gottes in dein Leben kommt, da verändert sich was. Dann machst du Dinge wieder gut, was du schlecht gemacht hast, was du versaut und verdorben hast. Wenn die Kraft Gottes in deinem Leben anfängt zu arbeiten, ordnest du zuerst mal deine Lebensgeschichte, aber dann musst du weitergehen, dann bestellst du das Feld, dann arbeitest du für Gott, dann bringst du Gottes Ernte ein. Das Erste, was in unserem Leben passiert, wenn wir mit der Kraft Gottes in Berührung kommen, das haut uns um. Das ist das Erste. Da werden zuerst mal unser Alltag geordnet. Dann werden wir plötzlich umfunktioniert und eingestellt auf Gott. Und dann passiert mit unserem Leben das, was der liebe Gott am Anfang der Schöpfung von uns Menschen wollte, dass wir seine Diener sind, dass wir den Garten Eden bestellen und bebauen und bepflanzen. Und Gott korrigiert uns, die Kraft Gottes wirkt, während wir gehen, während wir arbeiten. Mutter Teresa, die wollte eigentlich nicht Mutter Teresa werden. Sie ging nach Kalkutta und wollte da ein bisschen Englischunterricht geben und dergleichen. Und als sie dort in Kalkutta war und die sterbenden Kinder in Müllcontainer gesehen hat, hat sie plötzlich ein Herz für die Kranken, die sterbenden Kinder und neugeborenen Kinder im Müllkübel bekommen. Und plötzlich hat sie ein Herz für die Ausgestoßenen bekommen und hat vergessen, den Mädels da Englischunterricht in der gehobenen Klasse zu geben und hat sich um die Armen in Kalkutta gekümmert und dort sich verloren. Weißt du, wir kommen zu unserer Berufung nicht, indem ein Prophet kommt und sagt, du, Matthäus, jetzt gehst du nach Afrika. Vergiss es, nein. Aber zuerst kriegst du ein Herz für Afrika, zuerst interessierst du dich für Afrika, zuerst willst du gar nicht nach Afrika gehen. Dir gefällt es in Deutschland viel besser. Aber dann irgendwie der Geist drängt und plötzlich kannst du nicht mehr anders, als das zu tun, was der liebe Gott wollte. Und so ist bei Mutter Teresa gewesen, während sie unterwegs war, und das gesehen hat, also das kann man doch nicht. Jetzt gebe ich da Englischunterricht und Gitarrenunterricht und so weiter den Mädels. Und da verrecken Menschen. Was ist wichtiger, Englischunterricht zu geben oder die Kinder aus dem Container zu holen? Und sie hat angefangen, diesen Dienst. Und ich war in ihr Werk in Kalkutta. Ich habe das gesehen, was die Frau gemacht hat. Sie ist eine Heilige. Wirklich, ob es ihr passt oder nicht. Und wenn ich bei den Pfingstler war, da hing ein Jesusbild und Mutter Teresa in ihre Wohnung, bei Pastoren sogar. Ich war also überrascht, habe gesagt, ihr seid doch keine Katholiken. Nein, sagt diese Frau, hat wirklich ihr Herz für Indien geopfert, für die Armen Indiens. Und weißt du, und dieses Verrückte, in dieser Dying-Klinik, oder Sterbeklinik, wo ich war, da haben sie mir erzählt, die Leute werden aufgepäppelt und wieder von der Straße geholt, aufgepäppelt, man lässt sie wieder aus der Klinik wieder aufgepäppelt und nach 3 Wochen holt man sie wieder rein. Weißt du, und die resignieren gar nicht, die denken, das ist der Wille Gottes, wir helfen, solange wir helfen können. Und die helfen, und mit Freude. Und hier ein Pfarrer aus Berlin, den haben wir dort getroffen, plötzlich steht er, kommt ihr aus Deutschland, wo kommt ihr her? Und dann sagte ich, aus Berlin. Und dann sagte er, ich bin auch aus Berlin, aus Rudow, er war Pfarrer, und sagte er, wissen Sie, ich bin einmal hier runtergefahren, habe das gesehen, habe meinen Dienst als Pastor quittiert. Da habe ich nur Nägel gezählt mit meinen Ältesten in der Kirchengemeinderat. Die haben sich ständig gestritten um alles Mögliche. Und hier verrecken Leute und ich lasse meine Rente auszahlen und hier kann ich mit meiner Rente noch sogar das Werk finanzieren. Und der arbeitet, da sogar die Sprache gelernt. Und das Schöne war, da kommen wir bei einer Mädchen vorbei, die liegt im Sterben, hohes Fieber. Dann sagt es, hört mal, in ihrer schwachen, mit ihrer ganz schwachen Stimme singen Sie mir noch ein Lied vor im Sterben. Von der Gosse aufgesammelt. Und sagte, das freut uns so, den Menschen hier dienen zu dürfen. Und das kannst du nur, wenn Jesus in dir ist. Das kannst du nur, wenn Jesus in dir ist. Sonst zählt man nur Nägel, wie der das gesagt hat. Und was machen wir da und was machen wir da und so weiter und wen ladet man da ein und wen ladet man da aus und so weiter. Er sagte, hier kann ich mich entfalten. Es gibt Plätze auf dieser Welt, wo du dich entfalten kannst und wo Gott dich haben möchte vielleicht. An dir soll sich die Stärke Gottes offenbaren. So steht es in der Bibel. Gott korrigiert uns, während wir gehen, kommt die Berufung. Und dann plötzlich merkst du, da ist eine Kraft, hier muss ich was tun. Hier muss ich was tun. Und da zeigt es, was du kannst, was du bist. Da zeigt sich auch die Treue, die Bewährung, dieses Durchziehen und Durchhalten. Und in der Bibel heißt es, und du sollst ein Wunder vor vielen sein. Du sollst ein Wunder sein. Gott will dich zu einem Wunderkind machen, zu einem Wundermenschen. Du sollst ein Wunder für viele sein. Wenn du die Kraft Gottes erfährst und die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt, bist du in deiner Umgebung ein Wunder. Die stehen da und schauen und sagen, na, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du hast auch nicht mehr Geld wie ich. Du bist auch nicht stärker wie ich. Du bist auch nicht gesünder wie ich. Aber wie machst du das? Und ich sage dir, mit Gott kannst du alles machen. Bei Gott ist alles möglich. Wenn Gott in dir ist, du sollst ein Wunder vor vielen sein. Du sollst ein Beispiel seiner Stärke, seiner Macht sein, was er alles kann, durch so schwaches Gefäß. Und je schwächer, je elender, je jämmerlicher du bist, desto mehr kann der liebe Gott durch dich machen. Ob du das glaubst oder nicht, mir ist egal. Das soll sein Wunder sein. Gott will sich an dir mit seiner Kraft manifestieren. Ich habe schon Predigt. Ich habe in Jugoslawien einen Pastor kennengelernt, der ist im Rollstuhl, der ist nicht geheilt. Für den wurde schon so viel gebetet, dass er irgendwo mal gesagt hat, lass es, hört auf mit dem ganzen Gebet. Ich diene Gott auch im Rollstuhl. Ich kann Gott auch im Rollstuhl dienen. Der ist als junger Mann, ist da also mit Holz beladenen Lastwagen umgekippt auf ihn und er ist querschnittsgelähmt gewesen. Nachdem ist er querschnittsgelähmt, aber hat Gott gedient und dient Gott. Und er betet für andere, für Kranke vom Rollstuhl aus und Leute werden geheilt. Und er sagt, ich brauche das nicht. Ich kann mit Gott umgehen. Gott reicht mir. Das, was ich brauche, das gibt mir Gott, versorgt mich. Ich würde mir wünschen, nicht gesund zu sein, aber ich bin's nicht gesund, aber ich kann nicht laufen. Und ich erwarte keine große Wunder. Gott kann Wunder tun, aber der muss keine Wunder tun. Aber Gott in einem drin. Weißt du, und der hat dann manifestiert. Und der predigt sich, der hat Gemeinden gegründet, Gemeinden geleitet. Und der dient Gott heute immer noch. Ich habe sogar meine Schuhe dort bei ihm vergessen. Also, er ist ein ganz lieber Kerl. Lieber Pastor. Kann sich nicht einmal anziehen, sich nicht kleiden, gar nichts. Aber er dient Gott. Gott in uns. Du kannst Gott dienen. Du musst nicht perfekt sein. Im Alten Testament konnte der Priester Gott nur dienen, wenn er vollkommen perfekt ist, nicht einmal einen blauen Fleck irgendwo hatte und alle Zähne im Mund. Dann kann der Gott dienen. Aber sonst, heute kannst du Gott sogar ohne Zähne dienen. Ja. Du sollst Gott preisen. Wir sind zum Preis Gottes. Ich habe in Rumänien in Kikinda oder dort hinten, Weißkirchen irgendwo, da war ich in einer Gemeinde, da waren drei Schwestern, die haben so ein Trio gesungen, aber die haben so hoch gesungen, ich habe sowas noch nie gehört, so wie fast Engel, als wenn die Engel singen würden, so hoch gesungen. Und wenn sie den Mund aufgemacht haben, haben Zähne vorne gefehlt. Habe ich gedacht, das ist schon schön. Aber die singen Gott und stehen vorne, auch wenn ihnen die Zähne im Mund fehlen. Aber manche sagen, nein, ich kann meinen Mund nicht aufmachen, ich kann heute nicht in Versammlung gehen. War beim Zahnarzt. Aber die haben Gott gelobt und gepriesen. Und die haben keine Zähne, oder vorne die Zähne waren nicht mehr im Mund drin. Aber sie priesen Gott, sie haben sich nicht geniert. Das Äußere ist nicht wichtig, um Gott zu dienen. Das Herz ist wichtig. Das Herz. Paulus hat auch so einen Pfahl im Fleisch gehabt, aber Gott war seine Stärke. Und Gott sagte, lass dir genügen an meiner Kraft, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie stark ist dein Gott? Und Paulus war ein Theologe, war ein Professor. war ein Rabbi. Aber das war ihm gar nicht so wichtig. Er wollte nur die Kraft Gottes, dass sie sich manifestiert. Und die Kraft Gottes wirkt. Weißt du, und die Kraft Gottes wirkt durch unseren Charakter, durch unsere Persönlichkeit, durch unser Temperament. Und Gott gebraucht unser Temperament. Weißt du, Gott benutzt alles und Gott ist unsere Verstärkung. Er ist unser Verstärker. So wie ich jetzt in das Mikrofon reinspreche. Das Mikrofon, so klein wie das auch ist, so unscheinbar, ist ein Verstärker. Und so will Gott dein Verstärker sein, dass du nicht nur eins, zwei Leute dich hören, sondern Tausende dich hören und Abertausende. Und du sollst ein Zeugnis mir sein vor vielen Menschen, so steht es in der Bibel. Gott ist immer ein Gott, der für vieles da ist. Fünf Brote und zwei Fische für viele. Und das kann die Kraft Gottes wirken. Aber zuerst muss innen drin was passieren. Zuerst mal muss Gott innen drin so viel umkrempeln. Zachäus, ich muss zu dir einkehren und dann muss zu Hause was passieren. Bevor draußen was passiert, passiert bei dir zu Hause. Da wird dein Mist aufgeräumt. Dein innerer Zustand. Und dann erst draußen. Wenn Gott unsere Stärke ist, und das ist vorausgesetzt, nicht nur, wenn wir sagen, ich glaube an Gott. Nein, er muss es wirklich sein. Der muss sich wirklich auswirken in unserem Leben, Gott als unsere Stärke. Weißt du, und es wirkt sich so aus, du wirst erschüttert, aber du lässt dich nicht unterkriegen. Du stehst auf, du machst weiter, auch wenn es 3 Wochen, 4 Wochen, 10 Wochen, 1 Jahr, 2 Jahre. Spörtchen in seiner Kirche hat mal gepredigt und in seiner Kirche hat jemand nur aus Dummheit gerufen, Feuer! Und da fingen die Leute an zu rasen, 10.000 Leute und fangen raus und da wurden einige Leute zertrampelt und kamen um und dann hat er gesagt, ich kann Gott nicht dienen, bei meinen Predigten werden die Leute zu Tode getrampelt und hat über ein Jahr Depression gehabt und hat gesagt, Gott, dann mal zuerst mal ein paar Tage durchgeschlafen, er hat es nicht mehr verkraftet. Wie können Leute bei so einem Humbug, wenn jemand schreit, Feuer, verstehst du, und eigentlich war nichts. Nur ein dummes Geschwätz und dummes Geschreie und so weiter. Und du siehst, was durch Dummheiten manchmal passiert. Nur durch Dummheiten der Leute, irgendein dummer schreit Feuer und schon andere rennen. Und dann hat er gesagt, Gott, wieso? Bis Gott ihn wieder rumgekriegt hat und er sagt, komm, vergiss das alles. Du dienst ja mir und nicht den äußeren Dingen und was da passiert. Weißt du, wir müssen lernen, Gott als unsere Kraft und Stärke kennenzulernen, dass wir Gott trotzdem dienen, auch wenn wir unten durchmachen müssen, uns nicht einschüchtern lassen vom Teufel. Wenn Gott unsere Stärke ist, dann bleiben wir an ihm, dann hängen wir an ihm. Auch wenn wir manchmal losrennen möchten und so weiter, denn Gott ist unsere Energie, unsere Stärke. Weißt du, Energie heißt Gott in Arbeit. Das ist Gott in Arbeit, die Gottheit in Arbeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die pushen uns, sie treiben uns. Dann können wir Dinge tun, die wir gar nicht tun könnten. Dinge ertragen, die wir gar nicht ertragen können. Und da wirft uns nichts so schnell aus der Bahn. Es kann sein, dass wir aus der Bahn geworfen werden, aber nicht so schnell. Da sind wir wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind. Und die bringen Frucht zu ihrer Zeit. Gott, unsere Stärke. Also Energie, Gott in Arbeit. Dann haben wir Stehvermögen, Durchhaltevermögen. Weißt du, da können wir mal ein paar unruhige Nächte haben, aber da wird der Schlaf einem nicht geraubt, dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich nicht mehr zur Ruhe komme. Nein, weißt du, die Kraft Gottes bringt uns in die Ruhe, denn dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Wenn Gott unsere Stärke ist, wir werden verletzt, wir werden angeschossen, wir werden angegriffen, aber es dringt nicht in uns rein. Wir werden das alles, wir erleben das alles. Und ich bin jetzt gerade dabei, immer noch beim 2. Korinther in der Vorbereitung. Dann merke ich, lieber Bruder Paulus, oh, was du alles da durchmachen musst. Weißt du, da kriegst du Depressionen, wenn du das durchmachst. Und da durcharbeitest. Was der alles, weißt du, Paulus hat dir nichts, mir nichts, die Gemeinde verlassen in Korinther. Er hat gesagt, komm, Leute, der ist plötzlich abgereist, unerledigter Dinge. Und jetzt hat er Depressionen gekriegt. Dann ist er unterwegs und sagt, ich komme zu euch nicht mehr. Und erst nachdem du, wenn du den Korintherbrief studierst und liest, dann sagst du, lieber Bruder, guck mal, was wir alles durchmachen müssen, manchmal im Reich Gottes, dass wir plötzlich sagen, ich gehe, auf Wiedersehen, mach nicht mehr mit, könnt ihr mir einen Puckel runterrutschen, seid mir gestohlen. Weißt du, plötzlich lässt er alles stehen. Und dann bringt Gott ihn wieder auf die Bahn, wieder auf den Weg. Und dann hört er, dieses Ding hat sich doch geändert, die Leute sind doch zur Einsicht gekommen, die haben doch was kapiert. Die haben gesehen, dass es so nicht geht. Aber Gott ist unsere Stärke. Aber weißt du, wir müssen manchmal zu uns selbst finden. Wenn du zu Gott finden willst, musst du zuerst zu dir selber finden. Und ein ganz wichtiger, dienstwichtiger Auftrag ist, zuerst zu sich selber finden. Und dann musst du vielleicht auf eine Almhütte gehen. Oder irgendwo dich im Keller oder auf dem Dachboden einsperren. Also drüben in der Kirche bin ich schon ein paar Tage oben am Kirchturm geblieben. Und nicht mehr runtergekommen. Das ist eine gute Sache, da oben zu beten. Das hat mir ein Pastor, da habe ich oben gefunden, da hat er Wasserflaschen gehabt und so weiter. Der hat oben unterm Kreuz gebetet oder gefastet oder so sein Fasten abgehalten. Du kannst es. Weißt du, du musst weg von der Welt. Und nicht noch mehr dich erdrücken lassen. Denn Gott unsere Stärke ist, Gott nimmt uns manchmal so im Sabbat, in der Pause. Und dann macht er dich stark, rüstet dich wieder zu und sagt, du, da das Schild und da das Schwert und da das Helm und da die Stiefel. Wenn Gott deine Stärke ist, dann kann das Pöbelvolk nicht mehr viel ausrichten. Das ist da. Du regst dich auf, aber du sagst, ach, mit meinem Gott werde ich schon durchkommen. Und schau den Moses an. Wie hat er sich doch mit diesem Pöbelvolk sich auseinandersetzen müssen? Weißt du, ein Führer zu sein ist nicht leicht. Weißt du, alle möchten vorne stehen und führen. Führerbefehl. Aber weißt du, also sich mit so Pöbelvolk sich auseinandersetzen. Nicht die anständigen Leute. Die anständigen Leute sind brav und okay. Mit denen kann es gut auskommen. Aber da sind solche Rotten wie Rotter Cora und so weiter und die sagen, oder dann sogar die eigene Schwester, die Schwester Miriam. Weißt du, die ist auch so ein Schlappmaul. Ja, tut mir leid, das war die Miriam. Zuerst singt sie, Gott lobt und preist und so weiter. Und dann beleidigt sie ihren eigenen Bruder. Und sie wird aussätzig. Kannst du diese Geschichte nachlesen? Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann kannst du alles ertragen. Also Moses, da heißt es, er war ein sanftmütiger Mann. Also so sanftmütig war er nicht. Ihm ist manchmal das Gaul durchgegangen. So, manchmal sind ihm die Nerven durchgegangen. Deshalb hat er sich so oft versündigt sogar. 6-mal hat er sich, dann muss er sich versündigt. Anstatt zum Felsen zu reden, hat er den Felsen geschlagen. Ach, er kommt wegen diesem Gesindel da. Na, weil es, ja, weißt du, du machst Fehler wegen anderen. Aber Gott hat ihm diese Fehler nicht krumm genommen. Der durfte zwar nicht in das gelobte Land, aber mit Jesus war er wieder dort, wo er hingehört. Im gelobten Land. Weißt du, wenn Gott in dir die Stärke ist, du rappelst dich wieder hoch. Wenn du fällst und der Gerechte fällt 7-mal des Tages, der kommt immer wieder hoch. Ist Gott deine Stärke, dass du immer wieder hochkommst und immer wieder aufstehst? In Jesaja 54, Vers 17, schönes Wort. Gott sagt hier, keine Waffe, jetzt hör zu, keine Waffe, egal was, MP oder irgendwelche Kanone oder Speer oder Spieß oder Steinschleuder, Dreckschleuder, was es auch immer ist, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben. Das ist Erfolg. Wird keinen Erfolg haben. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben. Die dich verdammt, wird keinen Erfolg haben. Sie wird nicht durchkommen. Sie wird nicht Recht bekommen. Also, das ist Jesaja 54. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet. Wenn du in Gott richtig stehst, dann können die Schmiede schmieden, so viel sie wollen. Keine Waffe. Die können dich beleidigen. Die können alles Mögliche nehmen. Weißt du, David wurde angefochten. Und wenn du einmal angefochten bist, wirst du ständig von überall angefochten und angegriffen. Wenn du leidest, dann kommen andere Zipperleins noch mit. Da bricht alles auf. So, da war beim David. David wurde von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt und so weiter. Und dann kommt ein Enkel Sauls und er beschmeißt den David mit Dreck unterwegs. Jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt geschieht dein eigener Sohn. Jetzt hast du. Und dann fragt Joab, soll ich dem Kopf abhauen? Nein, sagte David, lass ihn. Vielleicht hat Gott geboten, ihn mich mit Dreck zu bewerfen. Wer weiß es. David hat es einfach durchgehalten, durchgestanden. Aber in seinem Herzen hat er gewusst, Gott wird sich an ihm rächen. Gott wird. Und dann hat er gesagt, gut, du kannst bei mir bleiben, lieber Freund. Nachdem er wieder recht, David wieder in seiner Macht und Autorität war, dann sagt er, aber du hast Hausarrest jetzt. Du darfst dein Haus nicht verlassen. Und wenn du dein Haus verlässt, und der hat sich nicht gerecht, sondern der Sohn Salomo hat es dann nachher erledigt, der hat seine Hände nicht schmutzig gemacht. Wir Christen müssen unsere Hände mit Drecksleuten nicht schmutzig machen. Wenn die mit Dreck schmeißen, lass sie schmeißen, Gott wird mit ihnen abrechnen. Gott wird mit ihnen abrechnen. Ist Gott deine Stärke? Ist Gott dein Verteidiger? Ist Gott dein Rechtsanwalt? Nicht nur dein Richter, Rechtsanwalt, der für dich spricht, der hohe Priester. Keine Waffe. Wenn Gott unsere Stärke ist, wer will die Kinder Gottes verdammen? Gott ist, der uns gerecht macht, der uns heilig macht, der uns gut macht, der uns rein macht. Gott ist es. Keine Zunge, die sich gegen dich richtet. Weißt du, wenn dich jemand mit Messer bedroht, ist schlimm. Weißt du, aber viel schlimmer sind die Zungensünden. Wenn Leute ihr Maul nicht halten können, die Zunge. Die Zunge tötet mehr Leute als jedes Gewehr und jede Waffe. Durch die Zunge sterben so viele Leute, verlieren ihre Hoffnung, ihre Freude und was auch immer ist. Die Zunge ist eine ganz schlimme Waffe, die der Teufel gerne gebraucht. Also entweder der Heilige Geist gebraucht unsere Zunge oder der Teufel. Und wir können nicht in Zungen reden und gleich dann spitze Zungen, entzündete Zungen haben und dann dummes Zeug reden. Ich werde nie vergessen, ich habe so einen originellen Prediger mal gehört, da war ich noch kein Pastor, der hat gepredigt in unserer Gemeinde, Bibelstunde hat er gehalten und er steht an der Tür, verabschiedet die Leute und dann kommt eine Schwester und sagt, Bruder Krüger, deine Krawatte ist viel zu lang. Dann sagt der Schwester, okay, bleib mal stehen, Bruder Reinhold, hast du eine Schere hier irgendwo? Dann er holt eine Schere und sagt, Schwester, so wie lang soll die Krawatte jetzt sein? Wo muss ich die abschneiden? Dann sagt, so, hier, also so lang muss die Krawatte sein. Der hat vor alle Leute am Ausgang die Krawatte abgeschnitten. Und dann sagt er, so, Schwesterle, und jetzt streckst du die Zunge raus. Weißt du, so, Schwesterle, jetzt streckst du die Zunge raus. Die Leute sollten ihre Zungen beschneiden. Das wäre wichtiger, wie was anderes zu beschneiden. Also, Zunge, keine Zunge soll was ausrichten. Und Psalm 9, Vers 10, alle, die dich kennen, vertrauen dir. Gott ist unsere Stärke. Einfach, die Zungen, vergiss die Zungen, die ganzen Zungenredner, vergiss es. Meine Zungenredner im negativen Sinne, im Teufelsgeist, Dämonengeist, vergiss die ganzen Zungenredner. Weißt du, kümmere dich nur du um Gott, rede du mit Gott, sprich du mit Gott darüber. Gott ist unsere Stärke. Und ein starker Begleiter, Psalm 35, Vers 10, sagt Gott, er will unser Begleiter sein, Herr, wer bist du oder wer ist so wie du, der du die Elenden rettest und ihnen Kraft gibst? Wer bist du? Wer ist überhaupt dir gleich? Mit wem kannst du dich vergleichen? Oder mit wem und womit kann ich dich vergleichen, Gott? Du bist einer, der den Elenden rettet und ihm Kraft gibst und rettet vor dem Stärkeren, angeblich Stärkeren. Du solltest eigentlich ein Löwe werden. Haben wir neulich gepredigt und gehört. Gottes Handeln an uns und in uns ist Stärke. Da Psalm 47, er beugt die Völker unter uns und die Völkerschaften unter unsere Füße. Er beugt unter unsere Füße. Er erwählt unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, denn er liebt Sela. Gott ist König über die Völker. Er sitzt und versammelt sein Volk, Gottes Abraham, den Samen Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden, die Hocherhabenen. Gott gehören die Starken. Gott versammelt sein Volk und Gott legt die Starken unter unsere Füße. Du musst dich nicht fürchten. Ist Gott wirklich dein Stärkerer? Und dann Psalm 81, singet fröhlich unserem Gott, der unsere Stärke ist, jauchzt dem Gott Jakobs, singt fröhlich unserem Gott, singt fröhlich, jauchzt Gott, jubelt Gott, preist Gott, ehrt Gott, sagt gute Dinge. Und wenn du nicht singen kannst, ist gar nicht schlimm, wenn du nicht singen kannst, der Herr Jesus, er sprach den Lobgesang. Du kannst den Lobgesang sprechen, nimm dein Liederbuch und lies die Lieder, das ist genauso, lässt den Lobgesang sprechen. Sprich den Lobgesang. Sing und stimm auf deinen mächtigen Gott dich ein. Und wenn du dann singst, bleib auf dieser Wellenlänge, bleib in dieser Stimmung, bleib in dieser Verfassung. Mein Gott ist ein starker Gott. Mein Gott ist ein mächtiger Gott. Mein Gott, mit ihm springe ich über die Mauern. Was es auch immer ist. Mein Gott, verlass dich auf den Herrn und nicht auf Menschen und nicht auf deinen Verstand. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Sprich aus, was du glaubst, dann wirst du leben. Sprich aus den Sieg. Sprich nicht Niederlage aus, sprich nicht Krankheit aus, sprich nicht das Ende und den Weltuntergang aus. Wir glauben nicht an Weltuntergang. Das glauben Menschen, die keine Hoffnung haben, die keinen Gott haben. Für uns, wenn die Welt untergeht, geht eine neue Welt auf, kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab. Weißt du, wir glauben nicht an Weltuntergang. Für uns ist nicht das Ende dieser Welt. Nein, wenn das Ende dieser Welt kommt, dann kommt unsere Erlösung. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Wir schauen nicht auf das Ende, wir schauen auf Gott. Und Gott ist es, der dann alles weitermacht, alles weiter vollendet. Also ganz herzlich eingeladen für morgen Abend wieder. Morgen Abend setzen wir fort an dem, was wir hier heute Abend angefangen haben. Mit Gott stark sein, mit Gott weiterleben und mit Gott unser Leben verlängern. Das ist das ganze Wochenende. Einfach Lebensverlängerung. Wir wollen unser Leben verlängern. Mit Gott. Und aus unserem Leben das Optimale machen. Was ist natürlich das Optimale? Frag dich, wenn die Kraft Gottes in dir wirkt, dann läuft alles. Was nützt es, die beste Fabrik, die tollsten Roboter und Fließbänder und die ganze Elektronik, die ganzen Computer, wenn kein elektrischer Strom da ist? Was nützt das alles? Wenn kein Strom ist, kann nichts produziert werden. Und was nützt alles, was du hast, was wir haben, was wir können, was wir sind, wenn der Heilige Geist, die Kraft Gottes, der Name Jesus nicht verwirklicht wird, wenn da nichts reinfließt, kein Plus von oben? Minus haben wir immer. Minus funktioniert immer. Minus ist immer da. Aber dieses Plus, wir brauchen das göttliche Plus in unserem Leben. Du plus Jesus. Ihr seid unschlagbar, ihr beide. Du und Jesus mit meinem Gott. Und ich komme im Namen des Herrn und gebrauche viel mehr den Namen des Herrn. Lass uns aufstehen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Vater, ich danke dir, dass wir in dem Namen Jesu alles haben. Und ich darf den Namen Jesus bekennen, ganz bewusst aussprechen. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. In Jesu Namen haben wir die Gesundheit. In Jesu Namen haben wir die Kraft. In Jesu Namen haben wir die Freiheit. In Jesu Namen haben wir Erfolg und Sieg. Und in Jesu Namen erreichen wir das Ziel. Glaubst du das? Dann darfst du Amen sagen. Amen, Halleluja.